Mose spricht zu den Israeliten, die dort sind an der Grenze zum verheißenen Land. Und er hat sie erinnert an Gottes Gebote, dass sie zum Segen sind, dass sie zum Schutz sind, dass sie zum Guten sind für sein Volk. Und er hat sie erinnert an seine Treue und an seine Liebe in der Vergangenheit. Er hat ihnen gesagt, deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht verschwollen. All diese 40 Jahre lang in der Wüste. Gott hat dich wirklich treu versorgt. Und er hat sie erinnert an die Liebe und an die Treue Gottes, trotz ihrer Rebellion. Und er hat gesagt, so erkenne, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit, der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, es in Besitz zu nehmen, denn ein heilstarriges Volk bist du. Und der Herr hat dieses Volk, diese Generation gewarnt vor dem Stolz und der Überheblichkeit ihrer Väter und vor diesem Unglauben und Mangel an Vertrauen. Und er hat sie ermutigt zu vertrauen und zu gehorchen. Und jetzt kommt der Mose zum Herzen von dem Ganzen. Jetzt wird der Mose seine Zuhörer persönlich herausfordern. Sagt im Vers 12, und nun Israel. Bringt sie an den Punkt der persönlichen Unterscheidung. Entscheidung will ich sagen. Der persönlichen Entscheidung. Nun Israel. Diese ganze Geschichte, die er erzählt hat, das war nicht nur zur Unterhaltung. Man war toll, da sind ein paar tolle Geschichten drin, ein paar tolle Videos, werden wir uns im Himmel mal alle anschauen. Manche von diesen Dingen sind ja verfilmt worden. Aber Mose hat die Geschichte nicht nochmal erzählt von Israel, um das Volk einfach zu unterhalten. Es war auch nicht nur dazu da, um die Väter zu bewerten und vielleicht zu verurteilen, in dem, was sie gefehlt haben. Sondern es geht um euch persönlich, sagt der Mose. Es geht um euch persönlich. Was machst du mit Gottes Wort, mit diesem Wissen? Was machst du mit diesen Erfahrungen, mit den Fehlern der Väter, die er erzählt hat? Was machst du damit? Diese persönliche Herausforderung. Und das ist wirklich, was Jesus auch getan hat in seinem Dienst. Jesus ist immer sehr persönlich geworden. In Johannes 11 sagt er zu Maria, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann sagt er, glaubst du das? Glaubst du das? Oder Markus 10, wo Jesus diesen reichen Mann anguckt, der zu ihm gekommen ist. Und das heißt, er gewann ihn lieb und sprach, eines fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Auch hier wieder dieser persönliche Ruf, komm, folge mir nach. Oder wir könnten an Petrus denken in Johannes 21, wo er den Johannes irgendwo weggehen sieht und Petrus sagt, ja, Herr, was ist mit dem? Und der Herr Jesus spricht zu ihm, er sagt, wenn ich will, dass er bleibe, bis er kommt, was geht es dich an? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Immer persönlich. Und wir haben die Tendenz, dass wir Gottes Wahrheiten und sein Wort hören und wir denken uns, ha, das ist gut, dass meine Frau das hört. Oder hey, mein Mann sollte das hören oder meine Kinder sollten das hören. Wir haben die Tendenz, die Fehler von anderen zu sehen und darüber zu hören und zu sagen, ach, Versager, das hätten die nicht tun sollen. Aber wir lernen die Lektionen nicht für unser eigenes Leben. Und wir leben diese Wahrheit, die wir erkannt haben, nicht selbst aus. Ja, der Herr, Sonntagmorgen, Herr spricht zu unserem Herzen durch sein Wort im Gottesdienst. Und er hat die Tendenz, naja, jetzt gehen wir mal Mittagessen und dann mache ich einen Mittagsschlaf. Und wenn es mir nachher noch immer keine Ruhe lässt, dann werde ich mich vielleicht damit beschäftigen. Wir schieben diese Entscheidungen auf, die oft notwendig sind zu treffen. Aber Jesus hat gesagt, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, der ist wie einer, der sein Haus, das Haus seines Lebens auf dem Felsen baut. Und Gottes Wort, Gottes Prinzipien können nur ihren Segen entfalten, wenn sie ausgelebt werden. Nicht nur vom Hören, nicht nur vom Wissen, sondern vom Tun, vom Umsetzen, da ist der Segen drin. Hören allein verändert unser Leben nicht. Und ich möchte uns ermutigen, gerade uns, wo wir alle Bibelstudenten sind und wo wir Woche für Woche hier zusammenkommen und die Bibel studieren, ich möchte uns ermutigen, auch mich, dass wir gleich reagieren, wenn Gott zu unserem Herzen spricht. Denn ich sehe es in meinem Herzen. Und wahrscheinlich ist es in unserem Herzen, diese Tendenz, Dinge aufzuschieben. Wo wir so ergriffen sind und berührt sind und boah, Gottes Wort in mein Leben und es passt und es schlagt ein und wir gehen raus und wir sind so beschäftigt. Und irgendwie, wir schieben es auf und kommen nie dazu, zu diesen Dingen, wo Gott unser Leben ändern will, wo Gott unser Leben fruchtbarer machen will, wo er uns frei machen will. Es ist so wichtig, dass wir reagieren, dass wir gleich Buße tun, wenn der Herr uns überführt. Oder wenn der Herr zu unserem Herzen spricht, dass wir gleich mit unseren Kindern oder unserer Frau drüber reden, worüber er zu uns gesprochen hat. Dass wir gleich sein Wort weitersagen und es umsetzen. Das ist sein Wort für uns. Diese Lektionen sind für uns hier, auch für uns. Es ist nicht nur Geschichte von Volk Israel, irgendeinem Volk, was vor... Sie leben ja heute noch. Aber Geschichten, die vor ein paar tausend Jahren passiert sind. Wo wir Filme drüber machen, wo wir uns unterhalten drüber, ist für uns, 1. Korinther 10, alles dies, sagt der Paulus, widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Dieses Gesetz, diese Worte hier, diese Gebote sind für uns geschrieben, diese Geschichten, diese Fehler der Israeliten für uns, dass wir was daraus lernen können. Für unsere Beziehung mit dem Herrn. Und so Gott bringt diese neue Generation durch den Mose an den Punkt der Entscheidung, wo es wirklich persönlich wird, wo es wirklich ans Eingemachte geht, wo es wirklich ans Herzen geht. Er sagt, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und den Herrn, deinen Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. Richtiger Schlüsselvers hier in diesem 5. Mosebuch. Auch im Kapitel 11, Vers 26. Gleich nächste Seite. Da sagt er, siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Wird wirklich persönlich hier. Punkt der Entscheidung. Ihr habt das Wort gehört. Ihr habt die Wahrheit gehört. Ihr habt gesehen, worum es im Leben geht. Nun, was tut ihr damit? Bringt sie an diesen Punkt der Entscheidung. Und er bringt sie zu dem Herz der Sache. Und das Herz von dem Ganzen ist was? Das Herz. Das Herz ist das Herz. In diesem Abschnitt von 5. Mose 10, Vers 12 und das Kapitel 11, fünfmal, könnt ihr euch anstreichen, fünfmal wird das Herz erwähnt. Und siebenmal spricht Gott davon, dass sie ihn lieben sollen. Es geht ums Herz. Es geht um Liebe. Nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst dir zum Guten. Liebe. Und wir sehen hier einmal mehr, dass Liebe gefordert ist. Dass Liebe geboten ist. Wir haben schon einmal drüber gesprochen. Kann Liebe gebieten, weil Liebe eine Entscheidung ist. Entscheidung, den Herrn zu lieben. Eine Entscheidung, unsere Mitmenschen zu lieben. Liebe ist nicht zuerst, zumindest diese Liebe, die Gott hier meint, nicht zuerst irgendein Impuls oder ein Gefühl, sondern es ist eine Hingabe. Wir entscheiden uns, ob wir den Herrn lieben oder nicht. Und diese Hingabe, diese Liebe, das ist wirklich alles, was Gott von uns verlangt. Das ist alles. Und in der Offenbarung im Kapitel 2 sehen wir, wie Jesus an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Und er sagt ihnen dort, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Und trotzdem sagt Jesus, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Liebe ist der Kern der Sache, ist das Herz der Sache. Und ohne Liebe wird irgendwie auch alles andere bedeutungslos. Und Gott geht es hier nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern ums Herz. Und er sagt, er fordert nur eines. Er fordert nur eines. Und das beschreibt er hier mit drei verschiedenen Worten. Mit fürchten. Dass wir dem Herrn fürchten. Das heißt, Ehrfurcht haben. Respekt haben. Und dass wir den Herrn lieben. Wie gesagt, diese Hingabeliebe. Und dass wir dem Herrn dienen. Mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Mit allem, was wir sind. Und das umfasst unseren Willen, unsere Entscheidungen, unser Denken, auch unser Fühlen. Das gehört alles zusammen. Wenn wir Ehrfurcht haben vor dem Herrn und wenn wir ihn lieben, dann werden wir ihm auch dienen. Das gehört alles zusammen. Es geht ums Herz. Es ist alles da drinnen. Und wie drückt sich die Liebe und die Ehrfurcht und das Dienen praktisch aus? Er sagt uns, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. In Johannes 14 sagt Jesus, wenn er mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und im zweiten Johannesbrief, im Vers 6, heißt es, dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Das ist Liebe. Da lieben wir und ehren wir dem Herrn und wirklich dienen dem Herrn, wenn wir nach seinen Geboten handeln. Nach dem, was er uns in seinem Wort sagt, nach dem, was er uns auf unser Herz legt. Wir ehren und lieben und dienen dem Herrn nicht, wenn wir unser eigenes Ding drehen. Wenn wir gegen Gottes Wort handeln. Gott fürchten und lieben und dienen und Gebote halten. Was fordert der Herr dein Gott mehr als nur das? Nur? Stinkt. Und es ist ganz schön schwer. Und ganz schön hart. Zumindest wenn wir es gesetzlich sehen. Wenn wir es als was Äußeres sehen. Wenn wir es in eigener Kraft versuchen. Oh Mann. All die Gebote haltend. Gott zu lieben, Gott zu dienen. Gott zu fürchten. Nur das. Klingt schwer, wenn es aus eigener Kraft ist. Aber es ist nicht schwer, wenn es eine Reaktion ist. Wenn ich mich geliebt weiß und wenn ich ihn liebe, weil er mich zuerst geliebt hat. Das ist ganz natürlich. Ganz natürliche Reaktion. Und deshalb sagt Gott in diesem irdischen Bild von der Beziehung von uns und dem Herrn, das er gegeben hat, nämlich der Ehe. Deswegen sagt Gott in diesem irdischen Bild dem Mann, der Christus repräsentiert in dieser Beziehung, er sagt, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde liebt. Liebe deine Frau. Dann wird es ihr, die uns, die Gemeinde repräsentiert, dann wird es ihr nicht schwerfallen, ihren Part zu erfüllen, nämlich sich unterzuordnen und dich als Leiter zu respektieren. Das ist eine natürliche Reaktion. Sie wird ihn lieben, weil er sie liebt. Um das auszudrücken. Wenn sie sich nicht geliebt fühlt auf der anderen Seite, wenn er ihr nicht hingegeben ist, wenn er selbstsüchtig ist und kalt ist, dann wird es für sie ein Kampf sein, ihn zu lieben, ihn zu respektieren, ihm nachzufolgen. Und genauso ist es in unserer Beziehung mit dem Herrn. Ich glaube, wir fangen gar nicht das an, wahres Christentum zu leben, solange wir äußerlich versuchen, irgendwelche Gebote zu halten. Und solange wir uns aus eigener Kraft mühen und bemühen. Das ist Religion zum großen Teil. Und das ist wirklich zum Scheitern verurteilt, das wissen wir doch alle. Nee, Gott liebt uns. Und wenn wir so eingenommen sind von seiner Liebe, dass wir, oh Mann, einfach darauf reagieren, dann ist es ganz natürlich, dann ist es gar nicht schwer, dann denkt man gar nicht nach. Gott fürchten und ihn lieben und ihn ehren, das ist ganz natürlich. Und deshalb hat Gott nicht mit den Geboten begonnen. Deshalb hat er die ganze Geschichte erzählt hier. wie er sein Volk erlöst hat aus der Sklaverei in Ägypten, wie gut er zu ihnen war, wie er sie versorgt hat, wie er ihnen hingegeben war, wie gut er es mit ihnen meint. Und erinnert sie auch in diesem Kontext hier wieder dran, dass die Gebote zum Guten sind, hier am Ende von Vers 13. Gebote sind zum Guten. Psalm 119. Wenn wir das lesen, dann ist das Gebot oder das Gesetz kaum was, was David als Last empfunden hat. Es ist was Wunderbares. Schreibt hier eine Lobeshymne auf das Gesetz. Wie wunderbar es ist, wie schön es ist, wie gut es ist. Das Gesetz. Und deshalb, Gott erinnert auch hier wieder, hey, die Gebote sind euch zum Guten. Ist ein Segen. Ist was Gutes. Und erinnert sie hier einmal mehr, auch im Kontext von diesem Vers, an seine Liebe für sein Volk. Er sagt weiter im Vers 14, siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Doch nur deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben. Seht, es hat mit ihm begonnen. Er hat zuerst geliebt. Genauso wie es mit uns ist, in unserem Leben. Und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich euch, aus allen Völkern erwählt, so wie es heute ist. Und ich finde es so cool, dass wir gerade den Römerbrief durchnehmen und gerade am Sonntag wieder über diese Dinge gesprochen haben. Ist kein Zufall, ist nicht etwas, was ich hier vorbereite. Ist überhaupt nicht geplant. Ich finde es schön, wie es immer zusammenpasst, wie Gott das führt. Es gilt für uns. Wir haben am Sonntag drüber gesprochen, wie sehr der Herr uns geliebt hat und dass er uns erlöst hat und er hat uns gerechtfertigt und er hat uns adoptiert und er hat uns vorherbestimmt, bei Jesus zu sein und wie Jesus zu sein. Und er hat uns erwählt. Und deswegen wollen wir den Herrn ehren und ihn lieben und ihn fürchten. Was sonst? Nach all dem, was er für uns getan hat, was sollten wir sonst tun? Christentum ist einfach. Ich glaube wirklich, wenn wir diese Sache hier mit dem Herz hinkriegen, den Kern des Ganzen, dann ist Christentum wirklich einfach. Dann stimmt es, was er hier sagt. Was fordert der Herr als nur, deinen Gott zu fürchten und ihm zu lieben und ihm zu dienen? Das ist keine große Sache, das ist einfach, wenn wir reagieren. Eine Sache fordert der Herr. Und das ist, dass unser Herz voll auf ihn ausgerichtet ist. Dass wir ihn lieben und ihm dienen und ihn fürchten. Und alles andere findet ganz natürlich seinen Platz in unserem Leben. Vers 16. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet eure Nacken nicht mehr. Weil Gott euch liebt, weil er euch auserwählt hat, beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Das bildet sich für unser Fleisch, unseren Eigenwillen. Mein beschnittenes Herz ist genau das Gegenteil von einem verhärteten Nacken. Das ist ein Kontrast, den wir hier sehen. Beschnittenes Herz ist eine Willigkeit Gott gegenüber, eine Hingabe, eine Offenheit für den Herrn und das, was er uns sagt. Der Grundkonflikt in unserem Leben ist ein Herrschaftskonflikt. Gott fürchten, Gott lieben, Gott dienen, seine Gebote halten, geht es um ein Herrschaftsproblem. Geht es darum, wer wird mein Leben dominieren? Wer wird mein Leben bestimmen? Ist es mein Wille? Sind es vielleicht meine Verletzungen, aus denen ich handle? Ist es mein Fleisch? Oder ist es der Herr? Werde ich tun, was Gott mir sagt? Oder werde ich das tun, wonach ich mich fühle? Und das ist die Wurzel von allen anderen Konflikten. Ich bin überzeugt davon, von allen Ehekonflikten, allen Beziehungskonflikten ist verwurzelt in dieser Beziehung, in unserer Beziehung mit dem Herrn. Die meisten von euch wissen ja, dass ich nebenbei noch so ein bisschen studiere, um noch einen Abschluss, einen offiziellen zu machen in Theologie. Und ich bin gerade dabei, so eine Ehevorbereitungskursklasse da durchzumachen. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, über gerade wo ich heute diese Verse hier gelesen habe. Weil dieses Buch, was ich lesen muss, war von irgendeinem Psychologen geschrieben, von so einem Seelsorger. Und es war einiges Wertvolles drin, habe einiges gelernt drin, aber es war sehr orientiert an Bedürfnissen und eigene Persönlichkeit kennen, die Persönlichkeit des anderen kennen, den richtigen Partner finden. Und ich weiß nicht, zumindest soweit ich Einblick habe in Ehen, alle Ehen haben Probleme. Als Single glaubt man oft, ja, wenn ich heirate und dann ist das Leben gelaufen, dann ist alles klar. Nee, es stimmt, das Single-Sein hat seine Schwierigkeiten und Verheiratet-Sein hat auch seine Schwierigkeiten. Das ist normal, das gehört dazu. Jede Ehe hat ihre Probleme und hey, das Leben ist schwer, als Single oder als Verheirateter. Aber wirklich diese Persönlichkeiten, passen wir zusammen, meine Bedürfnisse, all dieses Zeug, ja, das ist zweitrangig. Es ist wirklich zweitrangig. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir das. Es ist zweitrangig. Hey, wenn zwei Menschen dem Herrn lieben und dem Herrn hingegeben sind und ihr Ziel es ist, ihn zu verherrlichen, wirklich dieses Bild zwischen Christus und seiner Gemeinde, dieses Bild zu repräsentieren, wenn zwei Partner das zu ihrem Ding machen, okay, die Unterschiede, die Persönlichkeitsunterschiede, die Interessen, die Dinge, wo man nicht zusammenpasst, Mann und Frau passen nicht zusammen, die ergänzen einander. Ist eben unterschiedlich. Und ja, diese Dinge sind zweitrangig, es mag einen Wert haben. Und ich denke, es ist schon gut anzuschauen, wie ist der andere, wie einfach realistische Erwartungen zu haben, wie schwer es ist. Wie schwer es sein wird in der Ehe. Für manche ist es vielleicht, die besser zusammenpassen, ist es einfacher, für andere ein bisschen schwerer. Aber wirklich, das ist nicht der Punkt, was Gelingen einer Ehe schenkt. Das ist nicht der Punkt, wo der Segen drauf liegt. Weil es gibt genug Ehen, die zusammenpassen und die trotzdem kaputt gehen. Das ist wirklich nicht die Sache. Es geht um dieses Herrschaftsproblem. Es geht um das Herz. Es geht um die Ausrichtung unseres Lebens. Letztendlich um unsere Beziehung mit dem Herrn. Was ist dein Fokus? Was ist dein Ziel für deine Ehe? Sind es deine Bedürfnisse, deine Vorstellungen? Oder ist es Gottes Ehre? Diese Zweckgemeinschaft, die Ehe auch ist. Ist es auf menschlicher Ebene? Hey, es geht um meine Bedürfnisse, um mein Ding. Oder geht es um den Herrn? Zur Ehre Gottes. Ist es dieses Bild? Und ich bin überzeugt, und das ist wirklich die einzige Basis, wenn zwei Menschen sagen, Mann, wir wollen Gott ehren mit unserem Leben. Und wir wollen Gott dienen und ihm fürchten. Und ihm gehorchen. Und wir wollen ein Bild abgeben für seine Liebe für die Gemeinde und unsere Unterordnung und Liebe an ihm. Und das ist es. Ich glaube wirklich, das ist der Schlüssel. Vielleicht bin ich naiv. Als Single, aber ich glaube wirklich, das ist der Schlüssel. Ich habe viel darüber nachgedacht. Was ist das Ziel dieser Beziehung? Das ist der Kern, das Herz des Ganzen. Für uns Singles, für unsere Partnersuche. Wirklich, es kommt darauf an, jemanden zu suchen, dessen Leben dem Herrn gehört. Die oder der ihn radikal verherrlichen will. Das ist, worauf es ankommt. Nicht so sehr auf Äußerlichkeiten und sogar Persönlichkeiten und diese Dinge. Obwohl es wahrscheinlich auch seinen Platz hat und seine Berechtigung. Aber ganz sicher nicht so wichtig, wie dieser Autor von dem Buch, was ich lesen musste, das gemacht hat. So getan, als wäre, wenn ich meine Persönlichkeit verstehen kann und die des anderen, dann haben wir eine glückliche Beziehung. Das ist Schwachsinn. Wie gesagt, hören ist noch lange nicht tun und verstehen heißt noch lange nicht, dass ich es annehme und dass ich darauf eingehe. Abgesehen davon, dass es sowieso problematisch ist, Persönlichkeiten zu verstehen. Die Bibel sagt uns, Gott kennt das Herz. Und niemand sonst. Also wirklich, alle Beziehungen hängen von dieser einen Beziehung ab. Und alles kommt letztendlich auf dieses Herrschaftsproblem zurück. Wer ist der Herr in deinem Leben? Wer ist der Herr in deinem Leben? Ist es Gott? Oder bist es du selbst? Kommt alles drauf zurück. Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, Der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Warum sollen wir ihn ehren? Warum sollen wir ihn lieben? Warum sollen wir ihn dienen? Ganz einfach, weil er Gott ist. Wem sollen wir sonst dienen, wenn nicht Gott? Ich meine, er verdient es. Der Herr ist euer Gott, Gott der Götter, der Herrn der Herren, der mächtige und furchtbare Gott. Deswegen wollen wir ihn dienen, wegen dem, wer er ist. Und auch wegen dem, wie er ist, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Vers 18, der Rechtschaft der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Also hier sehen wir schon, wie die Beziehung mit ihm auch unsere Beziehung mit den Mitmenschen prägt. In diesem Fall mit den Fremden, mit den Ausländern. Wir sind barmherzig, weil er barmherzig ist und weil er uns prägt und wir ihm nachfolgen und wir ihm dienen. Also wir sehen hier auch, dass Gott lieben etwas Praktisches ist. Jesus hat gesagt, was ihr einem diesen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und so auch unser Dienst an den Mitmenschen kommt aus dieser Beziehung mit Gott heraus. Soll zumindest daraus kommen, weil wenn wir aus eigener Kraft, aus menschlicher Motivation dienen, dann werden wir ausbrennen. Weil Menschen werden uns immer wieder enttäuschen. Und wir werden nicht das zurückkriegen, was wir uns erwarten. Und dann werden wir frustriert sein und ausgebrannt sein. Aber wenn wir es für den Herrn tun, wenn Liebe zu ihm in unserem Herzen brennt, dann wird es nicht so wichtig sein, wie die anderen reagieren. Vers 20. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhangen und bei seinem Namen sollst du schwören. Er ist dein Ruhm und er ist dein Gott, der jene großen und furchtgebietenden Taten an dir erwiesen hat, die deine Augen gesehen haben. Mit 70 Seelen zogen deine Väter nach Ägypten hinab, doch jetzt hat der Herr, den Gott, dich an Menge gemacht wie die Sterne des Himmels. Volk von 3 Millionen. Wie die Sterne, die, wenn du raufschaust und keiner kann sie zählen. Irgendwer schon probiert, bis 3 Millionen zu zählen? Ich noch nicht, das ist mühsam. Mit 70 Seelen zogen deine Väter nach Ägypten hinab, jetzt hat er sie gemacht wie die Sterne des Himmels. Vers 1, Kapitel 11, so sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und sollst alle Tage seine Vorschriften halten und seine Ordnungen, seine Rechte und seine Gebote. Und erkennt heute, denn nicht mit euren Kindern rede ich, die Zucht des Herrn eures Gottes nicht, die Zucht des Herrn eures Gottes nicht erfahren und nicht gesehen haben, seine Größe, seine starke Hand und seinen ausgestreckten Arm. Und seine Zeichen und seine Taten, die er mitten in Ägypten getan hat, an Pharao, dem König von Ägypten und an seinem ganzen Land. Und was er getan hat an der Heeresmacht Ägyptens, an seinen Pferden und an seinen Wagen, über die er die Wasser des Schilfmeeres hinfluten ließ, als sie euch nachjagten und die der Herr so umkommen ließ bis auf diesen Tag. Und was er euch in der Wüste getan hat, bis ihr an diesen Ort kamt und was er an Datan und Abiram, diesen Aufständischen, getan hat, den Söhnen des Eliab, des Sohnes Rubens, wie die Erde ihren Mund aufriss und sie mitten in ganz Israel verschlangsamt ihren Familien und ihren Zelten und allen Bestand und in ihrem Gefolge, der in ihrem Gefolge war. Sondern eure eigenen Augen haben das ganze große Werk des Herrn gesehen, das er getan hat. Also wieder, wir lieben ihn wegen dem, was er für uns getan hat. Und Mose sagt dem Volk, mit 70 Seelen seid ihr nach Ägypten gezogen. Aber dann mit einer Menge von 3 Millionen, wie die Sterne im Himmel, seid ihr ausgezogen. Interessante Klammerbemerkung. Wo sind sie gewachsen? Wann? In Ägypten, als es schwierig war, als sie Sklaven waren. Und wir haben in letzter Zeit viel drüber geredet, deswegen rede ich heute nicht nochmal drüber. Aber es sind die schwierigen Zeiten, in denen wir wachsen und in denen wir reifen. Und er sagt, schau, was für wunderbare Taten ihr gesehen habt. All diese Wunder, diese Großtaten des Herrn. Und er sagt, ich rede nicht zu euren Kindern, die das nicht gesehen haben. Ich rede vor allem zu euch, zu dieser Generation. Das waren die, 60-Jährigen, ne? und die damals Kinder waren, also zwischen 40 und 60. Na, die unter 20 sind alle in der Wüste umgekommen. Und die anderen haben die Wunder mit angesehen. Zu denen spricht er vor allem. Und er sagt, schaut, wo ihr heute seid. Er hat diese wunderbaren Taten an euch getan. Ihr seid gewachsen. Und ich möchte es so sagen, schaut, wo wir heute stehen. Wie gut der Herr war in unserem Leben. Wir haben das gesungen. Seine Treue. Und schaut, wie wir gewachsen sind. Ja, wir sind nicht vollkommen und wir haben noch viel vor uns. Aber schaut zurück. Seid ihr zu Jesus gekommen, seid wie wir gewachsen sind. Wie der Herr gesegnet hat. Und wir konnten seine Wunder beobachten. In unserem Leben, im Leben von den Menschen um uns. Wie er uns zusammengeführt hat hier, dass wir hier in diesem Gebäude sitzen. Schaut, welche Wunder der Herr getan hat. Wie er uns versorgt, wie gut er es mit uns meint. Deswegen wollen wir ihn lieben, weil er so gut ist für uns. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Er spricht vor allem die Ältesten, die, ich nehme mal an, die Leiter an hier. Die, die gesehen haben, was er an Volk Israel getan hat. Und ich finde das interessant. Ich finde es interessant. Es ist einfach zu sagen, ich hoffe, meine Kinder lernen Kinderdienst in der Kindergottesdienst bei der Marianne und der Petra und wer noch aller Kinderdienst macht. Ich hoffe, meine Kids lernen da über dem Herrn und dass sie uns Eltern gehorchen sollen und wie sie leben sollen. Und ich hoffe, meine Teenager lernen bei Christa und Elliot am Sonntag, worum es geht im christlichen Leben. Ja, Mose sagt, ihr Väter, ihr Eltern, ich rede zuallererst zu euch, ihr hört zuerst zu. Kommt, denkt drüber nach, denkt zurück, was der Herr für euch getan hat. Und ihr seid zuerst gehorsam. Ich rede zu euch, sagt er. Ihr liebt den Herrn zuerst und fürchtet den Herrn zuerst und dient dem Herrn zuerst und lebt es euren Kindern vor. Biblisch gesehen sind die Eltern, vor allem auch die Väter, verantwortlich, das hier den Kindern weiterzugeben. Das ist nicht der Kindergottesdienst, nicht die Gemeinde. Unser Leben, auch für die von uns, die noch keine Kinder haben, wir sind Vorbilder für die Kinder von den anderen, die Kinder haben. Aber wie sieht es aus in deinem Leben, in meinem Leben? Ist da die Ehrfurcht des Herrn? Oder siehst du dir Filme an im Fernsehen? Oder so Dinge, wo du den Kids sagst, hey, das ist nichts für dich. Hey, du darfst es nicht anschauen, aber mich, ich bin scheinbar erwachsen. Für mich ist es okay. Und ich versau mir irgendwie meine Gedanken später abends. Eltern, sehen die Kinder eure Hingabe und eure Liebe, eure Ehrfurcht. Sehen sie das in eurer Ehe, in eurer Familie. Sehen Sie, wie ihr über den Herrn redet, über geistliche Dinge, dass es ein Thema ist. Wie oft betet ihr miteinander? Dienet dem Herrn gemeinsam. Ist das eine Priorität in eurem Leben? Väter, sehen die Kids, wie ihr die Mama lieb habt? Wie Christus die Gemeinde? Sehen Sie diese Hingabe und diese Selbstaufopferung und diese Leidenschaft, die ihr für die Mama habt? Dass ihr für eure Familie betet, dass sie geistig leidet. Mütter, können die Kids euren Respekt, eure Unterordnung unter dem Papa beobachten? Oder können sie euch vielleicht sogar ausspielen, dass sie zur Mama laufen kann, weil der Papa sagt nein und diese Spielchen? Oder sehen die Kids, dass ihr nörgelt an euren Männern? Sehen die Kids das in eurem Leben, in unserem Leben? Oder gehen wir in die Gemeinde? Und naja, ein Tischgebet, ein schnelles Abendgebet. Wir sind ja Christen, ne? Spielen wir irgendwie so dieses christliche Spiel, aber das Leben stimmt halt mit dem überein. was wir sagen. Und es geht nicht darum, dass wir uns verdammt fühlen, weil keiner von uns ist perfekt. Darum geht es nicht. Aber es geht um den Kern, es geht um das Herz, um die Ausrichtung unseres Lebens. Ja, wir sind schwache Menschen, auch wenn unser Herz am rechten Fleck ist sozusagen, wird es uns dann und wann hinhauen und wir werden nicht perfekt sein. Aber stimmt, diese Ausrichtung. Weil ich glaube, selbst wenn wir versuchen, es zu verstecken oder es zu verbergen, Kinder haben sowas wie geistliche Antennen. Die spüren Heuchelei. Die spüren diese Dinge, selbst wenn sie im Bett sind, während du dir den Film reinziehst oder sonst was. Die spüren das, ob es echt ist, ob diese Leidenschaft da ist für den Herrn, ob er eine Priorität ist oder ob es nur was ist, was halt am Sonntag irgendwie hinzugefügt wird. Und Kinder brauchen gute Vorbilder und Kinder wollen gute Vorbilder. Das ist wichtig. Wenn sie es nicht in unserem Leben sehen, wo sonst? Wenn sie nicht jetzt lernen als Kids, dass es echt ist, dass es real ist, dass sie dem Herrn vertrauen können, dass er sie versorgen wird, wenn sie ihn an die erste Stelle setzen in ihrem Leben, wann werden sie es lernen? Wenn sie es nicht in uns sehen können, dann ist die Gefahr groß, dass sie sagen, hey, vergiss das Ganze, das ist nichts dahinter. Da ist keine Kraft dahinter, kein Leben. Wir müssen es vorleben, das ist wichtig. Dass wir unseren Kindern etwas predigen, was wir selber nicht tun. Der Herr spricht hier zu den Eltern, zu den Vätern, zuerst. Und er sagt im Vers 8, so haltet das ganze Gebot, das ich dir heute befehle, damit ihr stark seid und hineinkommt in das Land, um das Land in Besitz nehmen, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Und damit ihr eure Tage verlängert in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, es ihnen und ihren Nachkommen zu geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gesegnetes Land. Spricht von unserem heiligen Leben, siegreichen Leben in Christus. Ist ein Segen, ist ein heiles Leben. Das 10, denn das Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von wo ihr ausgezogen seid und wo du deine Saat sätest und mit deinem Fuß wässertest, wie einen Gemüsegarten. Die hatten diese Schöpfräder, die mit den Füßen offensichtlich angetrieben wurde, die haben da trainiert. Das war das Fitnessstudio. Sondern das Land, in das ich hinüberziehe, Vers 11, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Vom Regen des Himmels trinkt das Wasser, ein Land, auf das der Herr dein Gott Acht hat. Beständig sind die Augen des Herrn deines Gottes darauf gerichtet, von Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Das Land, in das er kommt, ist gesegneter. Kein Land, wo er, wie Ägypten, wo nur Wasser da war, wenn es geschöpft wurde aus dem Nil und künstlich bewässert war. Wo aus eigener Kraft irgendwas Fruchtbares oder irgendwas schaffen müsste. Nee. Das verheißene Land ist gesegneter. Das ist, wo Gottes Vorsorge und Gottes Kraft ist. Sein Heiliger Geist. Wo er es regnen lässt. Was nicht aus eigener Kraft passiert, sondern was er tut. Vers 13, und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit. Den Frühregen, der war Oktober, November, da wo die neuen Pflanzen, neuen Samen gepflanzt wurden. Und ich verstehe nicht viel von Landwirtschaft, aber ich weiß, wenn du deine Dinge siehst, dann die Blumen einsetzt, dann wird mal ordentlich nachgegossen. Das war der Frühregen. Und den Spätregen, der war dann im April, damit die Ernte wirklich heranreift. Damit du dein Getreide und deinen Moos und dein Öl einsammelst. Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben und du wirst essen und satt werden. Wenn ihr den Herrn liebt, dann wird er sich um euch kümmern. Wie Jesus uns sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere, was ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden. Vers 16, hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Mammon, dem Geld und Karriere und Selbstverwirklichung und materielles Zeug, all diese Dinge, die wir, Beziehungen, die wir vor Gott stellen. Jetzt habe ich im Vers verloren. Ja, Vers 16. Hütet euch, dass euer Herz sich herrlich betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Diese Götzen, die uns den Frieden und die Freude in Christus rauben und wir austrocknen. Oder Herr den Regen nicht gibt. Wir sehen es in der Geschichte Israels unter Ahab, wo Elia gesagt hat, auf mein Wort, es wird nicht regnen, 3 Jahre lang, bis ich sage. Wegen Götzendienst. Es war gut, Israel war ständig vom Herrn abhängig. Ja, sie konnten nicht selber bewässern, nur im eingeschränkten Maß, sie waren vom Regen des Herrn abhängig. Und das ist gut. Das ist auch in unserem Leben. Auch wir sind vom Herrn abhängig. Wir können kein gesegnetes, heiles, heiliges Leben leben aus eigener Kraft, aus uns selbst. Ja, da werden wir austrocknen und werden wir versagen. Es ist gut, dass wir in der Abhängigkeit vom Herrn bleiben. Manchmal denken wir uns, ach, ich wünschte, ich würde endlich mal an den Punkt kommen, wo ich nicht mehr beten muss um die Versorgung vom Herrn. Wo ich nicht mehr ihm vertrauen muss. Für meine Beziehungen, für meine Familie, da, dass er mir Kraft schenkt, überhaupt ein erträglicher Mensch zu sein. Ein liebevoller Mensch. Dass wir uns jeden Tag vom Herrn knallen und sagen, Herr, hilf mir heute Morgen, füll du mich mit deinem Leben, leb du durch mich. Wir denken uns auch, würde ich endlich an den Punkt kommen, wo alles läuft und ich mich zurücklehnen kann und dieser wunderbare Christ bin, der alles hat, was er braucht, mit allem versorgt ist und Überfluss hat und Rente und angehäuft hat bis zum Rest des Lebens und ich kann mich zurücklehnen und den Herrn preisen. Das wäre nicht gut für uns. Könnt ihr sehen von David, wann ist David in Sünde gefallen, als er Zeit hatte und als er sich zurückgelehnt hat am Dach des Hauses, als er gedacht hat, ich brauche nicht mehr in den Kampf ziehen, das ist gelaufen, das machen jetzt andere für mich. Ich muss nicht mehr so abhängig vom Herrn sein. Ist eine gute Sache, wenn der Herr uns abhängig hält von sich. Eigentlich wollte ich da gar nicht so was so weit rein. Wo sind wir da? Vers 18, ne? Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Und ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet. Wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben, damit eure Tage und die Tage eurer Kinder zahlreich werden in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, es ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Worte sollen auf unserem Herzen und auf unserer Seele sein. Und wir sollen ständig drüber reden. Mit unseren Kindern. Im Haus und außerhalb vom Haus. Sehen wir einkaufen fahren mit ihnen, wenn er sie von der Schule abholt, wenn der beim Essen sitzt. Ständig redet über den Herrn. Lehrt sie den ganzen Tag. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen, wie der Herr im Kolosserbrief sagt. Worte auf das Herz und die Seele legen. Ich meine, ehrlich, für uns in unserem Leben, in unseren Gesprächen, als Ehepaar, als Familie, als Geschwister, wie reich wohnt das Wort Gottes unter uns? Wie oft ist Gott und sein Wort Thema zwischen uns? Wenn wir einfach, nicht in der Gemeinde, aber wenn wir einfach so zusammenkommen, Gemeinschaft haben, im Alltag? Ist es wirklich zu diesem Teil unseres Alltags geworden? Wo wir ein Wort haben. Wir sehen, jemand ist entmutigt und wir können ein Wort der Ermutigung reinsprechen. Wir können erzählen, Partner, was der Herr in unserer stillen Zeit zu uns gesprochen hat. Und wenn wir mit dem Kind einkaufen sind und das Kind will was krapschen, dann können wir es lehren über Habsucht und stehlen oder was immer. Aber wir können diese Gelegenheiten nutzen. Wirklich den ganzen Tag. Mit dem Herrn leben, mit seinem Wort. Dass es auf unserer Seele liegt und auf unserem Herzen liegt. Vers 21. Damit eure Tage und die Tage eurer Kinder zahlreich werden in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, es ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, treu haltet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, auf all seinen Wegen geht und ihm anhangt, dann wird der Herr all diese Nationen vor euch vertreiben. Und ihr werdet Nationen vertreiben, größer und stärker als ihr. Jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, wird euch gehören, von der Wüste und dem Libanon und vom Strom, dem Strom Euphrat an, bis das westliche Meer wird euer Gebiet sein. Kein Mensch wird vor euch bestehen. Schrecken vor euch und Furcht vor euch wird der Herr, euer Gott, auf das ganze Land legen, das ihr betreten werdet, wie er zu euch geredet hat. Sagt, achtet darauf, dass ihr den Herrn liebt. Wenn ihr dieses Gebot, das ihr euch gebietet, treu haltet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf seinen Wegen geht. Das ist ja eine Sache, auf die wir uns konzentrieren müssen, den Herrn zu lieben, ihn zu ehren, ihm hingegeben zu sein. Beziehung mit ihm. Wenn wir das tun, werden wir gesegnet sein, über alle Maßen, wie das Volk hier. Interessant auch, wenn wir diese Grenzen des Landes lesen. Vom Euphrat, vom Irak bis zum Meer, bis runter, bis Libanon, und das Volk hat dieses Land nie besessen. Weil sie haben nie das ganze Land eingenommen, was der Herr ihnen wirklich geben wollte. Und ich fürchte, viele von uns nehmen nicht das Land ein, was der Herr uns geben will. Ich denke, wir werden mal geschockt sein, wenn wir zurückschauen und sehen, wie viel mehr der Herr uns geben wollte. Ich glaube, das ist sein Herz. Gott will uns segnen. Gott will uns geben. Und Gott hat so viel mehr für uns. Ich glaube, wir haben keine Vorstellung, wie viel mehr der Herr für uns hat in unserem Herzen. An Frieden und Freude und Zufriedenheit und Heiligkeit. Wie viel mehr der Herr für uns hat in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, in unseren Familien. An Heil und Einheit und Liebe und Schönheit. Wie viel mehr er schenken will. Wie viel mehr er noch tun könnte, wenn wir mehr hingegeben werden. Das ist Gottes Herz, das ist ein Vaterherz. Er will uns segnen. Er will uns beschenken. Zeichen, dass das Volk Israel das ganze Ausmaß, ja, sie waren gesegnet, zumindest für eine Zeit lang, aber sie haben nicht das ganze Ausmaß besessen, was der Herr für sie hat. Und es war abhängig wieder von der einen Sache. Von der einen Sache. Beziehung mit dem Herrn, ihn zu lieben, ihn zu fürchten, ihm zu dienen. Vers 26. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete. Und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Und es soll geschehen, wenn der Herr den Gott dich in das Land bringt, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, dann sollst du den Segen auf dem Berg Garizim erteilen und den Fluch auf dem Berg Ebal. Das werden wir später noch sehen, wenn wir zum Buch Josua kommen. Sind sie nicht jenseits des Jordan hinter dem Weg gegen Sonnenuntergang im Land der Kanaaniter, die in der Ebene wohnen, Gilgal gegenüber bei den Terebinden Moore? Denn ihr geht über den Jordan, um hineinzuziehen in das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, euer Gott, euch gibt, und ihr werdet es in Besitz nehmen und darin wohnen. Ihr habt die Wahl, Segen oder Fluch. Segen oder Fluch. Wir wissen auch, im Gesetz lag ein Fluch. Gesegnet ist der, der das Gesetz hält. Aber verflucht ist der, der das Gesetz nicht hält. Das Gesetz in sich ist heilig und gut und schön, wie wir im Römerbrief gesehen haben, aber es bringt einen Fluch für die, die es nicht halten, nämlich Verdammnis und Tod, Trennung von Gott. Und deswegen ist es kein Segen, wenn es äußere Gesetzlichkeit ist, wenn es eigene Kraft ist. Können wir diese Fülle, die Gott für uns hat, nicht erfahren. Galater 3 heißt es im Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Wenn wir eine gesetzliche Beziehung mit Gott leben wollen, wenn wir uns was verdienen wollen von ihm, haben wir das Gesetz gebrochen, deswegen, Fluch, wir kommen aus eigener Kraft, aus eigener Religiosität nicht in Beziehung mit Gott. Und wir können uns auch keinen Segen von ihm verdienen. Diese Steine mit dem Gesetz waren auf dem Berg des Fluches. Auf dem Berg Ebal. Nicht auf dem Berg Harizim, der Berg, wo der Segen ausgesprochen wurde. Und das wird auch eine coole Story werden, wenn wir uns das anschauen. Wo Josua und die Leiter, die Priester, die Leviten im Tal sind und das Volk Hälfte auf der einen Seite und Hälfte auf der anderen Seite vom Berg und das Gesetz wurde gelesen und der Fluch und der Segen und je nachdem mussten die einen sagen, Amen, ja, so soll es sein. Oder die anderen, machtvolle Sache. Eindrucksvolle Sache. Aber für uns auf dem Berg Ebal, auf dem Berg des Fluches, war nicht nur die Tafeln mit dem Gesetz, sondern wir werden sehen, sie mussten auch einen Altar errichten. Und Altar spricht immer von Opfer. Für uns vom Berg Jesu, vom Kreuz Jesu für uns. Und Galaterbrief, Vers 3, Kapitel 13 sagt uns, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen, zu uns komme. Jesus hat es getan, was das Gesetz nicht konnte. Es konnte uns verurteilen, konnte uns zeigen, dass wir einen Retter brauchen, aber es konnte uns nicht in Beziehung mit Gott bringen. Nicht wirklich in den Segen hineinführen. Und so konnte das Gesetz das Volk auch nicht ins verheißene Land bringen, sondern nur Josua. Und Josua ist auf Hebräisch Jesus. In Jesus, Gott sei Dank, haben wir keine alttestamentliche Beziehung mit Gott. Keine Beziehung, die auf unserem Tun beruht. Wenn wir Gebote halten, dann werden wir gesegnet, wenn wir sie nicht halten, werden wir verflucht. Das passiert nicht bei uns. Nee, es ist umgekehrt. Es ist nicht, dass wir die Gebote halten und dann wird Gott uns segnen, sondern es ist umgekehrt. Wir sind gesegnet in Jesus Christus. Und wir leben in dieser Beziehung mit ihm und aus dieser Beziehung mit ihm heraus dürfen wir die Gebote halten. Wir erwarten nicht, dass wir gesegnet werden wegen uns, weil wir so gut sind, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und da haben wir Annahme beim Vater. Und können jederzeit zu ihm kommen. Glauben in Jesus. Ja, es gibt noch immer negative Konsequenzen, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir rebellieren. Lohn der Sünde ist der Tod. Nicht, weil Gott wütend auf uns ist. Nicht, weil er uns seinen Zorn über uns ausgießt. Das hat Jesus schon für uns getragen und absorbiert. Aber Sünde hat in sich schlechte Konsequenzen. Und der Vater wird es benutzen, um uns zu züchtigen, um uns zurückzubringen. Aber wir sind nie wieder abgeschnitten von ihm. Wir haben jederzeit Zutritt in Jesus. Und er segnet uns wirklich in ihm. Aber es liegt auch noch immer ein Segen auf Gottes Wort, auf seinen Geboten, wenn wir sie tun. Ganz einfach, weil es gut ist, so zu leben. Weil es ein Segen ist, heil zu leben. Es beeinträchtigt aber nicht mehr unsere Beziehung mit Gott. Und unser ewiges Heil, das ist uns sicher. Aber trotzdem gilt es, lesen wir einen letzten Vers hier. Trotzdem gilt es, wenn ihr sagt, so achtet darauf, all die Ordnungen und die Rechte zu tun, die ich euch heute vorlege. Nicht aus eigener Kraft, aus eigener Energie, sondern dass Jesus will es durch uns tun. Er will sein Gebot durch uns halten und ausleben. Und das ist der Schlüssel, unser Herz. Einzige, was er braucht, ist unser Herz. Dass wir ihm hingegeben sind und ihn lieben und ihm dienen, ihm untergeordnet sind. Und ein Mensch, dessen Herz beim Herrn ist. Dessen Herr der Herr ist. Er wird nicht nur ein erlöster Mensch sein, sondern auch ein reich gesegneter und reicher Mensch in allen Bereichen seines Lebens und in allen Beziehungen seines Lebens. Lass uns beten. Vater, wieder einmal danke für dein Wort. Und danke, Herr, dass dieses Wort nicht nur Geschichte ist, sondern Wort ist, das persönlich für uns aufgeschrieben ist. Und Herr, wir beten darum, dass wir lernen. Und Herr, wir beten darum, dass du unsere Herzen zu dir ziehst. Dass wir nicht versuchen, aus eigener Kraft zu leben, dir nachzufolgen, sondern dass wir einfach verliebt sind in dich, Gott. Und dann ist es wirklich einfach, dir zu dienen und dir nachzufolgen. Lass uns nie vergessen, Gott, was du für uns getan hast. Dass du uns erlöst hast und berufen hast und befreit hast und gesegnet hast. Und Vater, lass uns solche sein, die den ganzen Tag, das ganze Leben so durchs Leben gehen, dass wir einfach von dir reden, von deinem Wort, von dem, was du für uns getan hast. Zu den Kids in unserer Gemeinde, unseren eigenen Kids, für die, die welche haben, mit unseren Partnern, Beziehungen, Freunden. Jesus, lass uns solche sein, die dein Wort auf die Herzen und die Seelen schreiben. Denn dein Wort ist voll Segen, Herr. Und hilf uns, es umzusetzen, damit wir es auch wirklich persönlich und konkret erfahren können. Dass wir das ganze Land einnehmen, was du für uns hast. Nicht nur ein bisschen was. Nicht nur erst in der Ewigkeit, sondern hier und jetzt. Deine Fülle erleben, darum reden wir.